Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Radl Info vom Freitag, den 24. Januar. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um folgende Themen. Sich die Technologie wieder aneignen. Unter diesem Motto startet heute in Bern die Tour de Lorraine, eine Gegenveranstaltung zum World Economic Forum in Davos. Fragen zum Festival beantworten Anna Lüthi und Albin Ecker vom Kollektiv heute live in der Sendung. Dann, seit Sonntag gilt eine vorübergehende Waffenruhe in Gaza. Wie sieht die Lage für die Menschen vor Ort aus? Er sei dankbar, noch am Leben zu sein, so der Palästinenser Mashib Nabil. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Radl Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Zuerst blicken wir in die USA. Dort wollte Donald Trump das Recht auf automatische Einbürgerung bei Geburt im Land abschaffen. Das berichtet der britische Guardian. Die Details, Ursi Grimm.
Trump unterzeichnete diese Verordnung am vergangenen Montag, dem Tag seiner Amtseinführung. Diese Verordnung hätte am 19. Februar in Kraft treten sollen. Doch ein Bundesrichter in Seattle bezeichnete sie gestern Donnerstag als verfassungswidrig. Die Regelung sah vor, Neugeborenen das Recht auf Einbürgerung zu verweigern, wenn ihre Eltern nicht beide eine US-Bürgerschaft besitzen. Die neue Regelung würde jährlich rund 150.000 Kinder betreffen.
Zu einer Analyse von UNICEF: Die Klimakrise schränkt den Schulbetrieb in vielen Ländern ein.
Gemäß Analyse des Kinderhilfswerks der UNO sind knapp eine Viertelmilliarde Kinder davon betroffen. Infolge extremer Klimaereignisse wie Hitzewellen, Dürren oder Überschwemmungen bleiben Schulen entweder ganz geschlossen oder der Unterricht fällt aus. Besonders betroffen sind Afghanistan, Bangladesch, Mosambik, Pakistan und die Philippinen. Durch die Schulschließungen erhöhe sich das Risiko von Kinderheirat und Kinderarbeit. Es sei erwiesen, dass Mädchen während und nach Katastrophen die Schule eher abbrechen oder Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt werden. Der Deutschlandfunk berichtet zudem, dass heute in der thailändischen Hauptstadt Bangkok über 350 Schulen geschlossen bleiben. Dies wegen der Luftverschmutzung. Die Behörden kündigten an, dass der Großteil des öffentlichen Verkehrs für eine Woche gratis sein wird. Damit soll die Luftverschmutzung eingedämmt werden.
In die Schweiz. Die Koalition für Konzernverantwortung konnte in nur 14 Tagen über 180 Unterschriften sammeln. Das berichtet die Koalition auf ihrer Website.
Die Koalition wollte mit Hilfe von Freiwilligen die für eine Initiative nötigen 100.000 Unterschriften innerhalb eines Monats sammeln. Dieses Ziel wurde jetzt sogar übertroffen. Die Unterschriften werden jetzt beglaubigt. Mit der Konzernverantwortungsinitiative sollen große Unternehmen zur Sorgfalt in der Produktionskette verpflichtet werden. Firmen mit Sitz in der Schweiz könnten demnach verklagt werden, wenn sie Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten begehen.
Der Stahlkonzern Swiss Steel zieht sich von der Börse zurück, das berichtet SRF.
Die Reorganisationsmaßnahmen der vergangenen Jahre hätten dazu geführt, dass wenige große InvestorInnen den Großteil der Aktien besitzen. Das meldet Swiss Steel. Das bedeutet, dass der Streubesitz an der SIX gering und das Handelsvolumen begrenzt sei. Der Markt für die Aktien der Gesellschaft sei weitgehend ausgetrocknet. Zum Streubesitz zählen Aktien, die nicht von GroßaktionärInnen gehalten werden, sondern vom breiten Publikum. Die hohen Kosten und der administrative Aufwand für den Verbleib an der Börse sei nicht gerechtfertigt. Am 17. Februar stimmen AktionärInnen über den Rückzug von der Börse ab. Swiss Steel steckt seit längerem in einer Krise und kämpft um das wirtschaftliche Überleben. Zuletzt hatte das Unternehmen mit dem Abbau von hunderten Stellen Schlagzeilen gemacht.
Und nach Bern.
Gestern Abend wählte der Berner Stadtrat Tom Berger zum neuen Ratspräsidenten für das Jahr 2025. Der 38-Jährige, der seit 2017 Stadtrat für die FDP ist, ist somit der höchste Berner. Und außerdem, der Berner Gemeinderat erklärt die Mindestlohninitiative für gültig. Er hält fest, dass die Initiative für einen städtischen Mindestlohn mit übergeordnetem Recht vereinbar ist und mit 5.911 gültigen Unterschriften zustande kommt. Die Initiative will existenzsichernde Löhne im Gebiet der Stadt Bern garantieren. Die Stadtregierung soll nun eine Vorlage zuhanden des Stadtrats erarbeiten.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht.
In der Nacht auf Samstag ist es zum Teil bewölkt und die Temperaturen sinken auf 0 Grad. Am Samstag ist es sonnig bei wechselnder Bewölkung bei Temperaturen von bis zu 10 Grad. In der Nacht kommt schwacher Regen auf, der bis am Sonntagmorgen früh anhält. Am Sonntagmorgen zeigt sich die Sonne bei Temperaturen von maximal 8 Grad. Gegen Abend ist es dann bedeckt, aber trocken.
Rabe Info.
Unter dem Titel Reclaim Technology startet heute die Dude Lorraine. Die 10-tägige Veranstaltungsreihe dreht sich um das Thema Technologie. Für die, die sie nicht kennen, die Dude Lorraine, das ist eine Gegenveranstaltung zum World Economic Forum in Davos. Ein Politfestival mit vielen Workshops, Performances und Vorträgen. Im Info haben wir in dieser Woche ins Programm der Tour de Lorraine geschaut. Heute sprechen wir mit zwei Personen hinter dem Kollektiv und hinter dem Programm. Anna Lüthi und Alvin Ecker, danke, dass ihr heute den Weg zu uns ins Studio gefunden habt.
Hallo.
Die Tour de Lorraine steht jedes Jahr unter einem besonderen Thema. Letztes Jahr ging es um die solidarische Stadt, vorletztes Jahr um Frieden und Krieg und dieses Jahr geht es um Technologie. Anna Lüthi, die Tour de Lorraine versteht sich als Politfestival. Entstanden ist das Festival aus der Anti-WEF-Bewegung. Wieso ist es für euch als emanzipatorisches Festival wichtig, sich mit Technologie auseinanderzusetzen?
Ja, wir haben uns im Rahmen der Themenfindung im Sommer halt ziemlich damit auseinandergesetzt, zu welchem Thema wir dieses Jahr die Tour machen wollen und haben dann kamen zum Schluss, dass es um Digitalität gehen soll, weil das ein Themenbereich ist, der mega eng verknüpft ist mit ganz vielen gesellschaftlich-politischen Themen. Und es gibt auch sehr viele Menschen, inklusive mir, die große Berührungsängste mit diesem Thema hatten. Und unser Ziel ist auch ein bisschen mit dieser Tour de Lorraine nicht eine Tech-Konferenz zu machen, sondern halt eine Veranstaltung, wo ein niederschwelliger Zugang zu diesem Thema möglich sein soll.
Ja, sprechen wir doch diese Berührungsängste noch ein bisschen an. Wir haben in dieser Woche über einige Punkte des Programms berichtet. Wir vom Rabe Info haben Personen interviewt, die am Wochenende im Rahmen der Tour de Lorraine in Bern sprechen werden. Anna Lüthi, du meintest ja soeben, dass es wichtig sei, sich mit der Technologie auch aus einer emanzipatorischen Perspektive auseinanderzusetzen. Genau das betonte auch Jürgen Geuter. Jürgen Geuter, der ist im Netz bekannt unter dem Namen Tante und er spricht heute Abend zur Auftaktveranstaltung im Dojo. Wir haben mit ihm über künstliche Intelligenz geredet und er betonte, wie sehr künstliche Intelligenz eben die gesellschaftlichen Machtverhältnisse widerspiegeln. Hören wir doch mal in einem Ausschnitt ins Interview mit ihm.
Das Ganze unter so einem sehr mechanistischen Weltbild und mit aber auch einer von KI propagierte Logik der Optimierung und der Effizienzsteigerung und der höheren Produktion, die man damit hinbekommt, die einzig denkbare Alternative ist, wie man über Gegenwart und Zukunft nachdenken kann.
Die Technologisierung oder die künstliche Intelligenz als die einzige Möglichkeit, wie man über Gegenwart und Zukunft nachdenken kann. Das sind große Themen, denen ihr euch da zuwendet. Alvin Ecker, hattet ihr auch Berührungsängste mit diesem Thema? Du, Anna hat das gerade schon angesprochen.
Ja, wenn ich mir die letzten Jahre so überlege, in unserem Kollektiv haben wir immer so einen Themenfindungsprozess, der dann im Frühjahr startet. Und da war dieses dieser Themenkomplex Digitales, Digitalität immer wieder auf unserer Shortlist. Also uns war schon länger bewusst, dass das eine unglaubliche gesellschaftliche Relevanz hat. Wir haben uns aber immer wieder dagegen entschieden, dieses Thema zu wählen. Teils natürlich aus persönlichem Interesse der Menschen im Kollektiv, aber auch, weil wir uns vielleicht nicht ganz herangetraut haben. In diesem Jahr ist es offensichtlich anders gelaufen und wir haben schlussendlich dann doch das höher gewichtet, dass wir uns endlich gewissermaßen einmal diesem Themenkomplex widmen müssten und das jetzt nicht nur den ExpertInnen überlassen an Tech-Konferenzen, wo das durchaus auch kritisch diskutiert wird, aber halt breiter gesellschaftlich so.
Das Thema, das wollt ihr ja an der Tour de Lorraine breiter gesellschaftlich verhandeln. Was auffällt, wenn man sich das Programm genauer anschaut, da stehen viele Frauen und genderqueere Personen auf dem Programm. Allgemein, da meint man ja, Technologie, das ist eine Männerdomäne. Ihr habt es aber geschafft, ein Programm zu kuratieren, wo eben viele Flinter-Personen sprechen werden. Wie ist es euch gelungen, Analyti ein Programm zu kuratieren, das in puncto Geschlecht zu divers ist?
Es ist sicherlich etwas, worauf wir immer wieder schauen, wenn wir über das Programm sprechen und wenn wir Menschen anfragen. Wir haben keine Quote in dem Sinn, aber eben wir schauen darauf, dass es möglichst ausgeglichen ist. Es war sicherlich nicht bei allen Veranstaltungen oder Bereichen gleich einfach, da Menschen zu finden. Aber eigentlich, wenn man so ein bisschen gezielt sucht, dann ja, habe ich das Gefühl, ist es schon möglich, Menschen zu finden. Genau, und ich glaube, zum Schluss haben wir wirklich eigentlich einen guten Mix geschafft.
Ja, und eine Flinter-Person, die im Programm der diesjährigen Tour de Lorraine ganz besonders prominent vertreten ist, das ist die Politikwissenschaftlerin Katika Kühnreich. Sie wird die Tour de Lorraine heute Abend eröffnen und morgen an einem Workshop über das postfaktische Zeitalter reden. Ich habe am Mittwochmorgen mit ihr telefoniert und wir haben uns unter anderem über die Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident unterhalten. Ich habe sie gefragt, welche Gegenstrategien sie gegen diese fortschreitende Machtakkumulation der Tech-Giganten sehe. Und Kühnreich hat mir Folgendes geantwortet.
Analoge Netze sind für mich tatsächlich eine große, wenn sie auch einfach erscheinen mag, Gegenstrategie. Dass wir tatsächlich gegen eine Vereinzelung ein kollektives Füreinander sorgen und einander unterstützen bilden und uns nicht von irgendwelchen emotionalen Diskussionen über irgendwelche Ereignisse irgendwo oder wer gerade welche Handgeste gemacht hat, wie irgendwie Ratten auf Speed in die nächste emotionale Waschmaschine knallen lassen, sondern einfach mal zurücktreten, durchatmen, füreinander sorgen und Kraft sammeln, denn Widerstand ist angesagt.
Ja, Widerstand ist angesagt, so die Politikwissenschaftlerin Katika Kühnreich. Sie spricht von widerständigen Strategien und dabei spricht sie eben das Aufbauen von analogen Netzwerken an. Alwin Ecker, seht ihr die Tour de Lorraine auch als ein solches analoges Widerstandsnetzwerk?
Absolut. Aus unserer Geschichte sind wir aus diesem Widerstand quasi entstanden, Widerstand gegen das WEF. Haben uns dann auch weiterentwickelt und sehen uns mittlerweile wirklich als Plattform, um diese Netze zu spinnen, gemeinsam alle BesucherInnen und Teilnehmenden, aktiv Teilnehmenden, sollen Möglichkeiten erhalten, hier diese Netze gemeinsam zu stärken. Es geht also nicht nur um irgendwelche Workshops, um die Inhalte dort, sondern es gibt auch viel Raum, wo man sich treffen kann, wo man gemeinsam diskutieren kann und eben dann gestärkt aus dieser Tour de Lorraine herauszugehen. Das ist bei diesem Thema der Fall, das ist aber auch bei allen vorhergehenden Themen immer wieder, war das im Zentrum unserer Aktivität so.
Es ist für euch also sehr wichtig, ein Netzwerk zu bilden, wo sich Menschen austauschen können. Auf dem Programm der Tour de Lorraine sind neben internationalen Gästen ja auch lokale ReferentInnen vertreten. So wird das Immerda-Kollektiv einen Workshop leiten und es geht dabei um Wiederaneignung von digitaler Infrastruktur. Immerda, das ist ein Anbieter von digitaler Infrastruktur und hier in Bern ansässig. Im Gespräch hat mir Martin von Immerda das folgendermaßen erklärt. Hören wir hinein.
Aus den Ursprüngen in unserem Kollektiv wurde eigentlich, wie gesagt, dass wir hier eine Alternative bieten müssen, die aus der Bewegung kommt und für die Bewegung ist. Und so haben eigentlich die ersten Schritte von Immerda begonnen.
Ja, und diese ersten Schritte von Immerda, die sind mittlerweile 20 Jahre her. Immerda ist, wie gesagt, hier in Bern beheimatet und auch die Tour de Lorraine ist ja ein Kind aus Bern. Technologie hingegen, das ist ein globales Thema. Wie habt ihr es geschafft oder wie habt ihr es probiert, solche lokalen Initiativen in das Programm mit einfließen zu lassen?
Ja, wir haben eben über diese Netzwerke, die wir auch seit Jahren pflegen und Kontakte haben, haben wir versucht, möglichst breit das Thema zu streuen, dass wir das jetzt angehen möchten. Und darüber sind wir auch in Kontakt getreten mit verschiedenen Menschen, die wir bisher nicht kannten, unter anderem. Andere waren durchaus schon bei uns bekannt und die konnten wir direkt angehen. Es hat vielleicht eine Spur länger gedauert dieses Mal, ein spannendes Programm zusammenzustellen, weil das nicht ganz so einfach war, weil wir da vielleicht etwas weniger vernetzt sind. Aber ich denke, es ist uns durchaus gelungen, wenn man so schlussendlich auf das Programm schaut.
Ja, heute Abend um 20 Uhr, da startet die diesjährige Tour de Lorraine. Morgen lädt ihr zu einem Workshop-Tag ein. Am Anfang des Gespräches, da haben wir diese Berührungsängste mit dem Thema der Technologie angesprochen. Anna Lüthi, wie hat sich jetzt für dich persönlich deine eigene Haltung zum emanzipatorischen Potenzial von Technologie verändert?
Ja, wie gesagt, ich hatte am Anfang sicherlich Berührungsängste zum Thema, das wir ausgewählt hatten, gerade auch, weil ich mich selbst nicht so als Tech-IT-Person sehe und das Gefühl hatte, ich verstehe da doch viel zu wenig davon, aber auch so durch das Eintauchen ins Thema und zu merken, hey, da steckt irgendwie viel mehr dahinter, da stecken ganz, ganz viele gesellschaftspolitische Themen dahinter, merkte ich, dass das ein mega wichtiges Thema ist und dass ich da durchaus auch mitreden, mitdenken kann und vor allem, glaube ich, auch das Interesse ist gewachsen, da irgendwie mitzuverfolgen, was da läuft. Und ich glaube, so ging es einigen bei uns im Kollektiv und deshalb hatten wir auch am Anfang, nachdem wir das Thema gewählt hatten, waren wir so, ja, ich glaube, dieses Jahr gibt es vielleicht ein bisschen eine kleinere Tour, weil wir ein bisschen weniger Leute einladen und dann tauchten wir ein und merkten, aha, nein, da gibt es ja irgendwie mega viel und auch mega viel, worunter wir uns auch was vorstellen können, was wir auch kuratieren können und wollen. Genau, und so ist es jetzt doch ziemlich vielschichtig geworden. Ja, ich glaube, es wird spannend.
Es ist vielschichtig geworden. Vielen Dank für euren Besuch hier bei uns im Studio, Anna Lüthi und Albin Ecker.
Sehr gerne, danke.
Danke dir.
Heute um 20 Uhr startet also die Auftaktveranstaltung zur Tour de Lorraine im Tujo, der Reitschule in Bern. Sprechen werden heute Katika Kühnreich und Jürgen Geuter, aka Tante. Morgen lädt die Tour de Lorraine dann zum Workshop-Tag. Wir haben im Info in dieser Woche über das Programm der Tour de Lorraine berichtet. Alle Beiträge zum Nachhören gibt's auf rabe.ch.
Rabe Info.
Seit Sonntag besteht eine vorübergehende Waffenruhe in Gaza. Die beiden Palästinenser Mohammad Talal und Majib Nabil sind Überlebende in Gaza. Jetzt befinden sie sich noch immer im Camp Nuseirat, ein Camp im mittleren Teil Gazas. Denn der Norden steht seit Beginn des Oktobers 2024 unter einer von Israel verhängten Blockade. Inforedaktorin Simon Keller hatte über mehrere Monate Kontakt mit den beiden Männern. Nach dem Einsetzen des vorübergehenden Waffenstillstands haben die jungen Männer von ihrer Lage berichtet.
Viele Menschen wollen zurückkehren in die Gebiete, aus denen sie geflüchtet sind. So auch der 29-jährige Mohammad Talal.
أنا محمد طلال عمري 29 سنة سكان معسكر جباليا حاليا أنا نازح جنوب قطاع جنوب غزة بالتحديد مدينة النصيرات طبعا
محمد طلال möchte seine Familie wiedersehen. Er sei in den Süden geflüchtet, in die Stadt Nusayrat. Davor habe er im Norden in Jabalia gelebt. Für den Waffenstillstand sei er dankbar.
والله فرحة من القلب إلى القلب شعوري يعني أول ما وقفت الهدنة جت لله ركعت شكر لله عز وجل.
Majid Nabil danke Gott für den Waffenstillstand. Der Krieg zerstörte so vieles, auch ihre Häuser im Norden. Doch er sei dankbar, immer noch am Leben zu sein. Einfach bleibt es für den jungen Palästinenser nicht, denn Arbeit habe er zurzeit keine. So geht es auch Mohammed Dalal.
أنا مهنتي ميكانيك سيارات وكنت أملك ورشة حاليا أنا في جنوب غزة عاطل عن العمل ما فيش فرصة عمل في مجال شغلي في الجنوب بسبب الحرب.
Mohammed Dalal war vor Beginn des Krieges Automechaniker im Norden Gazas, doch durch den Krieg habe er seine Arbeit verloren. Auf die Frage, wie er sich nach dem Einsatz des Waffenstillstands gefühlt habe, antwortete Mohammed Dalal: Er habe seinen 7 Monate alten Sohn verloren. Deshalb werde er in der ersten Zeit des Waffenstillstands vor allem Trauer verspüren.
شعوري في بداية الهدنة طبعا هيكون شعور حزين لأن أنا فقدت ابني عمره 7 شهور أثناء الحرب.
Mohammed Dalal und Majid Nabil haben aus Nusayrat in Gaza berichtet. Viele PalästinenserInnen geht es gleich wie ihnen. Sie befinden sich trotz des Waffenstillstands weiterhin in einer absoluten Notlage. Auch im Westjordanland intensivieren sich israelische Militäroperationen auf palästinensische ZivilistInnen. Das wirkt sich auch auf die Arbeit des Gesundheitspersonals aus. Christian Katzer ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Simon Keller hat ihn gefragt, wie er die Lage seit Einsätzen des Waffenstillstandes einschätze.
Der vorläufige Waffenstillstand ist wirklich eine Riesenerleichterung. Das höre ich auch von meinen Kolleginnen vor Ort. Die emotionalen Bilder, die die Menschen auf den Straßen von Gaza zeigen, zeigen aber auch das Leid, das dieser Krieg verursacht hat. Ja? Und diese Waffenruhe, diese temporäre, ist jetzt immer nur ein Anfang, um die immensen humanitären, psychischen und medizinischen Bedarf in Gaza zu decken. Denn der hat jetzt wirklich katastrophale Ausmaße angenommen. Aber ich höre, wie gesagt, von meinen Kolleginnen auch Hoffnung, dass der Waffenstillstand hält, dass jetzt wieder daran gedacht werden kann, das Leben aufzubauen. Und gleichzeitig natürlich die Befürchtung, wenn es nicht halten sollte, dass es wieder dahin zurückgeht, wo die Leute herkommen. Einfach keine Sicherheit, hohe Preise, keine Wasser, keine warmen Decken. Daher überwiegt eigentlich die Hoffnung, dass es anhält, damit die Menschen ihr Leben wieder aufbauen können.
Wie viel an Hilfsgütern gelangen denn nun tatsächlich nach Gaza?
Also was wir im Moment sehen, dass wirklich viel mehr Lebensmittel und auch Treibstoff im Moment in den Gazastreifen kommt. Im Moment sind es wirklich mehr als 500 LKWs am Tag, was direkt dazu führt, dass die Preise für Lebensmittel immens gesunken sind auf dem Markt, dass an Verteilungsstellen Lebensmittel verteilt werden, was wirklich sehr, sehr gute Neuigkeiten für die Menschen im Gazastreifen sind. Für uns selber als medizinische Organisation, die Güter, auf die wir dringend warten, die sind leider noch nicht auf der Seite von der Grenze angekommen. Die stehen immer noch auf der anderen Seite des Gazastreifens, weil die Abfertigungsprozedere immer noch recht lange sind für einige Produkte. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass mit einer anhaltenden Waffenruhe auch diese Güter in den Gazastreifen kommen, damit wir adäquat medizinische Hilfe leisten können.
Zu Beginn des Oktobers 2024 hat Israel den Norden Gazas komplett blockiert. Wurde diese Blockade nun aufgehoben?
Ja, der von Israel errichtete Nezarim-Korridor ist immer noch intakt. Das heißt, der Norden des Gazastreifens ist immer noch abgeschnitten von dem Rest des Gazastreifens. Die Verhandlungen dazu laufen aber und nach meiner Kenntnis sollte wahrscheinlich schon am kommenden Wochenende auch der Norden des Gazastreifens zugänglich sein. Das wäre extrem wichtig, weil was wir von dort bis jetzt gehört haben, ist, dass die Menschen wirklich keinen Zugang zu materieller Hilfe haben und dass es kaum Gesundheitsversorgung gibt, sodass auch den Menschen unbedingt dringend jetzt mehr humanitäre Hilfe zugutekommen sollte.
Im Dezember wurde auch das letzte funktionierende Krankenhaus, das Kamal Adwan-Spital, durch israelische Angriffe außer Betrieb gesetzt. Die Festnahme des Direktors dieses Spitals, Dr. Hossam Abu Safia, sorgte international für Aufsehen. Gibt es Informationen zum Gesundheitspersonal in den israelischen Gefängnissen?
Ärzte ohne Grenzen arbeiten nicht in den israelischen Gefängnissen und daher habe ich auch keine detaillierten Informationen zu der Lage dort. Ich mache mir natürlich aber Sorgen, wenn Spitäler und Personal angegriffen werden, weil das führt zu einem extrem hohen Risiko für Patientinnen und KollegInnen von mir und hat oft zur Folge, dass Menschen, die lebensbedrohlich verletzt sind oder andere Hilfe brauchen, halt keinen Zugang haben. Deswegen ist es extrem wichtig, dass in Konfliktgebieten und Konfliktsituationen Krankenhäuser als neutraler Ort angesehen und anerkannt werden und nicht in die Kampfhandlungen einbezogen werden.
Seit Beginn des Krieges haben auch 8 Personen aus dem Personal von Ärzte ohne Grenzen ihr Leben verloren. Das schreibt die Organisation auf ihrer Webseite. Was können Sie zu diesen Umständen sagen?
Jeder einzelne von den Getöteten ist natürlich eine große Tragödie und meine Gedanken sind bei den Familien der Kolleginnen, aber auch bei den Menschen im Gazastreifen, wo wir viele tausende Tote gesehen haben. Zum Teil wurden die Kolleginnen in ihren Häusern getroffen und mit ihren Familien sind oft mit ihren Familien zusammen umgekommen. Da möchte ich zum Beispiel Rehm erwähnen, eine Physiotherapeutin, die auch im Vorstand von Ärzte ohne Grenzen Großbritannien war, die zusammen mit ihrer Familie umgekommen ist. Wir haben aber auch Kollegen, die bei der Ausübung ihrer Arbeit im Krankenhaus direkt angegriffen und getötet wurden. Außerdem möchte ich auch an meine beiden Kollegen Mohamed Abdul Najula und Ahmad Al-Saha erinnern, die am 21. November 2023 während ihrer Arbeit im Al-Adwa-Krankenhaus getötet wurden. Diese Angriffe auf medizinisches Personal widersprechen völlig den Richtlinien des internationalen Völkerrechts und sind absolut verurteilungswürdig. Und ich wünsche mir sehr, dass in zukünftigen Konflikten medizinisches Personal besser geschützt ist und auf die Neutralität von Krankenhäusern geachtet wird.
Wie blicken Sie nun auf die nächsten Monate in Gaza und auch auf die Westbank? Dort hat die Gewalt an palästinensischen ZivilistInnen durch israelische Militäroperationen und Angriffe durch SiedlerInnen zugenommen.
Ja, was wir sehen, ist, dass seit dem Waffenstillstand im Gazastreifen, dass im Westjordanland Angriffe, Gewalt, Massenverhaftungen und gewaltsame Übergriffe zugenommen haben. Schon vor einigen Tagen mussten wir als Ärzte ohne Grenzen unsere Aktivitäten in Jenin, Hebron und Nablus aufgrund von Sicherheitsbedenken sehr stark reduzieren, zum Teil einstellen. Das ist natürlich eine Riesensorge. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass medizinische Einrichtungen geschützt werden und dass Menschen Zugang zu medizinischen Einrichtungen haben. Denken wir einfach an eine Frau, die bei Entbindungen Probleme hat und kurzfristig in ein Krankenhaus muss. Wenn da der Zugang versperrt ist, dann kommt es zu unnötigem Leid und Leiden. Im Gazastreifen hoffen wir natürlich sehr, dass die momentane Waffenruhe hält, dass die zusätzliche humanitäre Hilfe, die zugesagt ist und die jetzt anläuft, dass die auch wirklich bei den Menschen ankommen kann und dass der Zugang für humanitäre Helfer in den Gazastreifen erleichtert wird, einfach weil der Bedarf in Gaza so immens ist, dass heute, morgen und übermorgen wirklich vor allen Dingen der absolut humanitäre Bedarf gedeckt werden muss. Es fehlt an warmen Decken, es fehlt an warmer Kleidung, es fehlt an medizinischer Versorgung, es fehlt an Trinkwasser. Aber wenn wir die Zerstörung im Gazastreifen sehen, dann braucht es internationale Unterstützung über die nächsten Jahre.
Christian Katzer haben wir gehört. Er ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 24. Januar. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik? Schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann nach dem Wochenende am Montag wieder. Dann geht es bei uns um Kunstgeschichte und Kernkraftwerke. Welche architekturgeschichtliche Relevanz KKWs haben könnten, darum dreht sich eine Konferenz an der Universität Bern. Zum heutigen Info beigetragen haben Ursi Grimm und Simon Keller und am Mikrofon verabschiedet sich Zara Heinzmann. Schön, dass ihr euch heute zugelassen und hoffentlich bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.